Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der heute eine sehr geschätzte Kollegin zu Gast ist, Sarah Tacke, die vor allen Dingen aus Wieso bekannt ist und die jetzt etwas gemacht hat, was, wie ich finde, großes Lob verdient, weil es nicht oft vorkommt. Sie hat nämlich das Fernsehstudio verlassen und ist selbst mit einem Kamerateam losgezogen über Monate hinweg, um selbst und vor Ort mal zu verstehen, was schiefläuft im deutschen Sozialstaat. Diese Reportage hat viele Diskussionen ausgelöst, weil sie ohne ideologische Scheuklappen zeigt, was ist Jobcenter ohne Durchgriff, Leistungsempfänger, die teils wirklich bedürftig sind, aber eben auch Leute, die dreist betrügen, teils über Jahrzehnte hinweg, auf Kosten der Steuerzahler und vor allen Dingen ohne Konsequenzen für den Betrug. Wie ist das möglich? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, das zu ändern war eines der zentralen Wahlversprechen von Friedrich Merz. Und wir wollen Eva Quadbeck fragen, die sehr nah dran ist an der Politik in Berlin, warum die entscheidenden Reformen irgendwie nicht gelingen. Warum wirkt das alles so halbherzig? Sie sagt, CDU und SPD sind tatsächlich wie Hund und Katze. Und es ist möglich, dass die Koalition der Größe der Aufgabe am Ende nicht gewachsen ist. Was würde das bedeuten? Was wäre die Konsequenz? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, wie erklärt sich Sepp Müller den unglaublichen Vertrauensverlust, den insbesondere der Kanzler erlitten hat und insbesondere bei der eigenen Klientel? Und noch interessanter, gehört auch er zu denen in der Union, die mittlerweile bitter enttäuscht sind vom eigenen Mann, vom eigenen Kanzler? Man kriegt eine Idee davon, wie schwer das gerade ist mit dem Regieren, wenn man sich seinen letzten Besuch hier in Erinnerung ruft. Da hat er das Gießkannenprinzip beim Tankrabatt mit großer Vehemenz verteidigt. Und jetzt freut er sich, dass die 1.000-Euro-Prämie gestoppt wurde mit der sehr schönen Begründung, dem Gießkannenprinzip wurde endgültig eine Absage erteilt. Wann also genau ist Gießkanne gut und wann nicht, blickt er selber noch durch. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, apropos Vertrauensverlust. Felix Banaschak ist bei uns der Co-Chef der Grünen, der kürzlich einen bemerkenswerten Satz sagte. Die Grünen müssen entscheiden, ob sie Recht haben oder gewinnen wollen. Er selbst macht keinen Hehl daraus, dass es ihm um Letzteres geht. Und dafür geht er voll ins Risiko, sagt das nämlich dann auch persönlich. Hat dafür in Brandenburg ein zweites Abgeordnetenbüro eröffnet, um mit enttäuschten Wählern ins Gespräch zu kommen. Er nennt es das Fenster in den Osten, was ein interessantes Bild ist, weil um so ein Fenster gibt es ja auch sehr viel Mauer. Und er gibt neuerdings sogar Interviews im Playboy und gab zu Protokoll, dafür beim Fototermin auch mal einen Knopf mehr aufzumachen, was die grundsätzliche Frage aufwirft, ob Playboy-Leser wirklich den grünen Chef im Kopf haben, wenn sie davon träumen, dass irgendjemand mal einen Knopf mehr aufmacht. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wo fangen wir an? Herr Müller, vielleicht bei Ihnen, der muss sich beruhigen. Friedrich Merz hat nach einem Motivationsbesuch in der SPD-Fraktion erklärt, das war ein gutes Jahr für uns. Wissen Sie, wen er damit gemeint hat?
Er hat die Ergebnisse gemeint, die wir am Anfang auf den Weg gebracht haben. Die reichen aber nicht aus und deswegen müssen wir jetzt besser
werden. Es war ein gutes Jahr für uns. Für wen war es ein gutes Jahr? Für ihn, für den Kanzler, für die Union, für die Regierung, fürs Land, für wen?
Für die Europäische Union, für einen Kanzler, der Deutschland wieder außenpolitisch stark gemacht hat, der zeigt, dass er mit dem Freihandelsabkommen Mercosur und Indien neue Freihandelsmärkte auf den Weg bringt, um unseren Absatzmarkt zu stärken. Das war ein gutes Jahr. Innerhalb von Deutschland müssen wir besser werden.
Jetzt mal im Ernst, wie kann man, was ist das? Ist das Realitätsverweigerung? Ist das Autosuggestion? Was ist das? Das war ein gutes Jahr für uns.
Nochmal, also ich gehe fest davon aus, dass Friedrich Merz dort die Außenpolitik gemeint hat. Innenpolitisch müssen wir besser werden.
Warum hat er das denn nicht gesagt?
Ich war selber nicht bei der SPD-Fraktion, weil wir parallel dazu CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben.
Herr Müller, nochmal im Ernst, glauben Sie selber auch, dass das ein gutes Jahr für die Menschen in diesem Land war?
Wir sehen das ja an den Umfragen. Die Menschen sind ungeduldig und deswegen ist es vollkommen nachzuvollziehen, dass wir jetzt innenpolitisch liefern müssen. Und da müssen wir besser werden.
Hat er ja nicht die EU gemeint, ne? Wenn er das sagt. Das war ein gutes Jahr für uns. Gut, das ist ja dann Deutschland gemeint.
Gut, ich war nicht dabei. Das ist jetzt ein Satz, den Sie rausnehmen.
Es ist ja völlig wurscht. Ich war auch nicht dabei, der Satz fällt mir trotzdem auf und ich frage mich, wie er gemeint ist.
Ich kann mir vorstellen, dass er da insbesondere die Europäische Union, das Außenstanding von Deutschland meint, Mercosur, okay. Indien, das ist gut gewesen in dem Jahr. Innenpolitisch okay. müssen wir besser werden.
Okay, das heißt, Sie sind nicht der Meinung, dass es ein gutes Jahr für Deutschland war.
Innenpolitisch müssen wir besser werden.
Was ist ein gutes Jahr für Deutschland?
Innenpolitisch müssen wir besser werden. Insbesondere beim Wirtschaftswachstum sind wir nicht da, wo wir hinwollen. Und deswegen kann das kein gutes Jahr für Deutschland in Summe gewesen sein.
Sehr gut. 87% sind mit der Bundesregierung unzufrieden. Mit der Ampel waren zum Schluss 16. Nur noch 13% finden gut, was sie machen.
Ich kann da den Unmut vollkommen verstehen, weil wir eine Erwartungshaltung geweckt haben, auch gemeinsam in der Verantwortungskoalition zwischen Sozialdemokraten und Union, die die wichtigen Themen adressiert haben, insbesondere das Wirtschaftswachstum. Und wir haben immer noch nicht das Wirtschaftswachstum, was wir haben wollen. Mhm. Und dass die Menschen, die aktuell ihren Arbeitsplatz verlieren, bei mir in der Heimat im Harz, 1000 Menschen stehen vor dem Aus, weil Automobilzulieferer keinen Arbeits...
In einer Woche machen zwei Autozulieferer zu.
Ganz genau, da sind die Menschen nicht nur ungeduldig, sondern die Menschen sind unzufrieden. Und deswegen das kann ich nachvollziehen.
Und dann stellt man sich hin und sagt, das war ein gutes Jahr für uns.
Ich war nicht dabei. Was außenpolitisch gelaufen ist, ist sehr gut. Mercosur, Indien, die Europäische Union geeint. Mhm. Wir sind beim Verbrenner aus, wieder zurück. Innenpolitisch müssen wir mehr liefern. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Und da sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen.
Frau Quadbeck, was ist das? Ist das Realitätsverweigerung oder was ist das, wenn man sowas sagt? Oder ist das ein weiteres Beispiel für einfach schlechte Kommunikation?
Also im Regierungsviertel, und das macht ja nicht nur die Union so, hat sich so eine Sportart breit gemacht, dass man alles schön redet. Und natürlich war das ja nicht gut. Also die Regierung hat erheblich an Vertrauen verloren. Die Wirtschaftsdaten sind schlecht. Uns stehen Landtagswahlen bevor, die an die Substanz der Demokratie gehen können. Mhm. Und natürlich ist es wirklich Quatsch, wenn der Kanzler dann sagt, das war ein gutes Jahr. Das war... in Teilen ein verlorenes Jahr, weil die Koalition nicht schnell genug gearbeitet hat, weil sie, das hat Herr Müller richtig gesagt, ihre Versprechen nicht erfüllen konnte und weil es ihr auch nicht gelungen ist, den Leuten sowas wie Hoffnung zurückzugeben und weil es ihr auch nicht gelungen ist, zu kommunizieren, was Probleme sind, die tatsächlich internationale Herausforderungen oder sich aus der internationalen Krisenlage ergeben für Deutschland und was die Regierung auch selber anpacken kann. Und dass sie das auch tut. All das ist nicht geglückt in diesem ersten Jahr. Und dann kommt noch eben der desolate Zustand der Koalition selber dazu. Und der Besuch gestern in der Fraktion von Herrn Merz, das war ja der Versuch, auch etwas schöner aussehen zu lassen, als es ist, nämlich das Verhältnis zwischen Union und SPD.
Bevor wir gleich Felix Banaschak fragen, Sarah, ich würde dich gerne noch mal fragen, in deiner Funktion auch als Viso-Moderatorin, die wir kennen und die natürlich die ganzen sozialen Themen im Blick hat. Auch wenn du unterwegs bist für die Reportage jetzt, war das ein gutes Jahr für Deutschland?
Nee, und ich glaube, Sie werden auch daran gemessen, vor allem, was Sie versprochen haben. Sie sind ja gewählt worden für Reformen, für einen Systemwechsel. Und dann haben Sie angekündigt, da kommt der Herbst der Reform. Ne? Das war aber nicht dieses Jahr Herbst gemeint, sondern letztes Jahr Herbst gemeint. Und jetzt soll der Sommer der Reform kommen, damit ist jetzt Sommer gemeint. Ne? Draußen wird es langsam warm. Und die Frage ist, wann spüren wir was? Und ich glaube, das also merke ich auch, ne, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, spürbare, sichtbare Veränderung, das ist der Wunsch da draußen.
Mhm. Herr Banaschak, gutes Jahr für Deutschland? Ich meine, Sie sind jetzt die Opposition, Sie müssen jetzt sagen, dass es schlecht war. Aber wie schauen Sie als Grüne da drauf, die ja immer versuchen, dann doch irgendwie konstruktiv unterwegs zu sein, einigermaßen zumindest?
Ich will es mir nicht zu einfach machen. Regieren ist schwierig in dieser Zeit. Ob jetzt eine andere Regierung bei 80% Zustimmung wäre und nicht bei 80% Ablehnung, weiß ich nicht. Friedrich Merz hat sich nicht ausgesucht, dass Donald Trump im Iran eine solche Eskalation startet mit den Folgen. Genauso wenig wie Olaf Scholz und Robert Habeck sich ausgesucht haben, dass Wladimir Putin die Ukraine angreift. Ich glaube, der große Vertrauensverlust kommt daher, dass die Kluft zwischen dem, was eigentlich notwendig wäre, was die Bedürfnisse sind, was die Erwartungen, auch die Versprechungen waren und dem, was am Ende rauskommt, einfach unfassbar groß geworden ist. Und dadurch leidet das Vertrauen darin, dass eigentlich irgendetwas von den Ankündigungen, die jetzt kommen, sich noch erfüllen wird. Jetzt ist die Vorhersage oder der neue Showdown, der neue Countdown am 30. Juni gibt es ein großes Reformpaket, Rente, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Bürokratieabbau. Das ist der eine Tag, an dem alle Probleme Deutschlands gelöst werden. Und das ist eine Erwartung, von der man jetzt schon weiß, die können die gar nicht erfüllen. Die können die gar nicht erfüllen, zumindest nicht in dem Modus, in dem sie arbeiten. Und was mich wundert, ist, dass Friedrich Merz ja wirklich über Jahrzehnte darauf hingearbeitet hat, diese Position als Bundeskanzler anzunehmen. Und offenbar so schlecht vorbereitet war, dass er jetzt, nachdem er über Monate die Sozialpartner gegeneinander aufgewiegelt hat, die Arbeitsministerin wird bei den Arbeitgebern ausgelacht, er als Bundeskanzler wird bei den Gewerkschaften ausgepfiffen. Und er kommt jetzt auf die Idee, wenn er der große Reformator sein will, doch vielleicht mal Arbeitgeber und Gewerkschaften mal zu einem Koalitionsausschuss einzuladen, um mal auszutesten, was geht und was nicht. Das hätte vor einem halben Jahr spätestens passieren müssen. Und ich glaube, wir wären viel, viel weiter, wenn Friedrich Merz ein Kanzler wäre, der Führung nicht missversteht als, ich sag jetzt mal, wo es lang geht und die Leute folgen dann schon, weil ich bin hier Big Boss. Und diese Diskrepanz, die ist am Ende eine, die immer größer wird. Und wenn es da nicht einen wirklich Neustart gibt, weiß ich nicht, wo das noch hinführen kann. Und ich freue mich da als Demokrat und Bürger überhaupt, nein, als Demokrat und Bürger, ich freue mich, dass gerade ein bisschen Vertrauen uns gegenüber zurückkommt. Aber das Schlimme ist doch, dass die Enttäuschung gerade vor allem bei denen landet, die jetzt überall durchs Land sind und sagen, die da oben, die können es alle nicht. Die Ampel hat es nicht gebracht, der Merz hat alles versprochen, der kann es auch nicht. Ja, wir sind jetzt in Woche X, in der die AfD stärkste Kraft in Umfragen ist. Und nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit. Kann ich mich da als Demokrat darüber freuen? Natürlich nicht.
Eva Quadbeck, dieser 30. Juni, er hat es ja zu Recht so beschrieben. Wie kann es sein, dass dann alles auf einen solchen Showdown zuläuft? Dass es im Grunde abläuft, auch wenn man einen Sozialpartner fragt und so weiter. Du lädst quasi zum Autogipfel ein und sagst an. Das muss man doch lange vorher vorbereiten. Ich habe jetzt mitgekriegt, hat Olaf Lies gestern erzählt hier, dass die großen Demonstrationen sind alle schon angemeldet. Die wissen noch gar nicht, was in den Gesetzespaketen drinstehen wird. Und die großen Demos sind jetzt schon angemeldet, weil man offenbar versäumt hat, die Leute an der richtigen Stelle rechtzeitig mit ins Boot zu holen. Kann sowas passieren?
Das ist im Grunde genommen die nächste Panne, die der Bundesregierung jetzt passiert ist, dass dieser 30. Juni von der Opposition schon als der große Showdown-Tag verkauft wird. Natürlich kann das gar nicht funktionieren, auch wenn man sieht, wie mühsam das jetzt schon ist, überhaupt die Gesundheitsreform zu bekommen. Pflegereform wurde in dieser Woche verschoben. Und natürlich wird das die nächste Bauchlandung werden. Und das Problem ist, es wäre gut gewesen, und da sind wir jetzt im Konjunktiv 2, was in der Politik immer bedeutet, verschüttete Milch. Es wäre wirklich gut gewesen, hätten Sie es gemacht wie Schröder seinerzeit. Der hat das im Hintergrund vorbereiten lassen, ist dann groß aufgetreten, hat seine Hartz-Reform verkündet. Es hat auch Demonstrationen gegeben, aber es gab ein Konzept und hinter diesem Konzept stand die Regierung, so schwer es auch war. Und das werden wir nicht mehr erleben, dass es Reformen aus einem Guss gibt, wo man dann sagt, so, jetzt haben wir hier wirksame Reformen, die erstmal dafür sorgen, dass nächstes Jahr die Sozialversicherungsbeiträge nicht komplett durch die Decke gehen. Und danach machen wir dann das Paket und versprechen euch, dass euer Geld künftig effizienter und besser eingesetzt wäre. Also so eine politische Kommunikation und Erzählung bräuchte man ja. Und das ist der Regierung bisher überhaupt nicht gelungen. Ich habe sogar den Eindruck, dass sie noch nicht einmal darüber nachdenken, dass man eine solche Erzählung braucht, um nur die Chance zu haben, in schweren Krisenzeiten die Menschen mitzunehmen.
Und dann kommt Herr Müller, Ihr eigener Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, der sagt, der Kanzler hat mit seiner Bundesregierung eine Erwartungshaltung geschürt, die nicht eingehalten wurde. Und man muss sich noch einmal kurz in Erinnerung rufen, dieser Mann gehört zur CDU. Ist Ihr Laden.
Ja, das ist unser Ministerpräsident, der den Finger in die Wunde legt, dass die...
Hat er recht?
Dass die Dinge, die wir versprochen haben, auch umgesetzt werden.
Aber hat er recht?
Und deswegen ist das auch nachvollziehbar, dass das Erwartungsmanagement, was der Ministerpräsident kritisiert, nicht gut gemanagt wurde in den letzten Monaten. Da gibt's ja auch gar nichts zu kritisieren. Doch den Kopf in den Sand stecken bringt's ja nicht. Wir lieben unser Land. Wir machen das ja nicht uns deswegen. Wir machen das nicht der Reform wegen, sondern Deutschland braucht den Neustart. Wir brauchen das gemeinsam. Wir brauchen auch im Bundesrat Bündnis 90 die Grünen, um die Dinge, die in den letzten Jahrzehnten und nicht nur unter die Ampel, sondern in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben sind, die unter mathematischer Präzision jetzt eintreten, dass wir in der Rente Diskussionen kriegen, dass wir im Gesundheitswesen Diskussionen kriegen, dass die Generation, die das erwirtschaftet, auch irgendwann mal selbst noch Rente bekommen möchte, dass wir das gemeinsam lösen. Ja, das ist nicht einfach. ja, das ist ja innerhalb unserer eigenen Volkspartei schon schwierig, gemeinsam das auf den Weg zu bringen. Ja. Wir sind 3 Koalitionspartner. Aber da hilft ja Jammern nichts, sondern wir müssen vorankommen für dieses Land. Es geht um Deutschland, es geht um unsere Heimat.
Es geht auch um die junge Generation. Sie haben das ja gerade angesprochen. Ja. Ne?
Vor allem.
Ja, das sagen Sie immer, aber was tun Sie für die?
Wenn wir nichts tun, wie in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan wurde, und da nehme ich uns nicht aus.
Das ist auch schwer.
Da nehme ich uns nicht aus. Dann werden wir diesen Sozialstaat, den die Generation meiner Großeltern und meiner Eltern aufgebaut hat, werden wir so nicht mehr halten können. Es wird dann ein Gesundheitssystem geben, was wir deutlich reduzieren müssen. Es wird Pflegebeiträge geben, die ein Otto-Normal-Verdiener nicht mehr bezahlen kann. Es wird ein Rentensystem geben, wo wir mehr Menschen in der Grundsicherung sehen werden, als sie von ihrer eigenen Hände Arbeit ins Rentensystem eingezahlte Rente bekommen. Weil uns das Wirtschaftswachstum fehlt, weil uns die Menschen fehlen, die einzahlen. Und deswegen liegt es an uns gemeinsam, an alle politischen Verantwortlichen und auch an unserer Koalition, jetzt den Schalter umzulegen und gemeinsam für unser Land, für die Generation, die den Wohlstand erwirtschaftet hat, auch das Versprechen meiner Generation einzulösen, diesen Wohlstand zu halten. Das ist nicht einfach. Da haben wir Fehler gemacht beim Erwartungsmanagement. Das war nicht gut. Jetzt müssen wir besser werden. Ich finde, der Bundeskanzler hat auf dem Katholikentag auch sehr selbstkritisch das eingeschätzt.
Was hat er gesagt da?
Er hat auf dem Katholikentag seine eigene Kommunikation auch kritisch gesehen.
Was war das eigentlich für ein Vorgang? Wie fanden Sie den? Da sitzt ein Bundeskanzler und sagt, ich muss an meiner eigenen Kommunikation ein bisschen arbeiten, um dann 3 Minuten später zu beweisen, dass er dringend an seiner eigenen Kommunikation arbeiten muss, weil ihm nämlich wieder ein schöner Satz über Amerika über die Lippen geht. Wollen wir mal kurz reinhören? So klang das, schauen Sie mal.
Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten. Einfach weil sich dort plötzlich ein gesellschaftliches Klima entwickelt hat. Und übrigens die Frage, was gut ausgebildete junge Menschen erreichen können, die ist bis vor Jahr und Tag in Amerika noch ganz anders beantwortet worden als heute. Heute haben die Bestausgebildeten in Amerika große Schwierigkeiten, einen Job zu finden.
Wie kann sowas sein, Herr Müller?
Ja gut,
das wird ja dort auch alles genau wahrgenommen.
Jetzt sage ich als Patriot, ich finde es richtig, dass ein deutscher Bundeskanzler seinen Kindern nicht empfiehlt, in Amerika sich ausbilden zu lassen, sondern in Deutschland das ausbilden zu lassen. Also Entschuldigung, man kann das auch anders interpretieren, wie das andere anscheinend tun. Ich sage, wenn ein deutscher Bundeskanzler zu seinen Kindern sagt, lass dich in Deutschland ausbilden und geh nicht in ein anderes Land, das finde ich richtig.
Herr Müller, das ist doch jetzt Quatsch.
Die Frage war aber richtigerweise gewesen.
Wir leben in einer globalisierten Welt, da kann man doch seinen Kindern nicht davon abraten, ins Ausland zu gehen. Es geht ja auch nicht darum, dass die Auswandern sich da ausbilden lassen und dann ewig dort bleiben, sondern es geht darum, dass sie für ihre Biografie und für die Chancen in ihrem Leben und auch für das Fortkommen der Bundesrepublik umfassend ausgebildet sind.
Herr Müller, es ist alles gerade nicht einfach, das ist alles richtig. Aber ist das, was wir beide hier in der Sendung auch vor ein paar Wochen erlebt haben, ist das so ein bisschen symptomatisch für das, was da ist? Sie haben damals vehement das Gießkannenprinzip beim Tankrabatt verteidigt. Sie mussten das verteidigen. Sie sagten immer wieder, ja gut, das war halt das Einzige, was möglich war.
Das Schnellste, genau.
Und jeder konnte spüren, Sie stehen überhaupt nicht hinter dem Ding. Jetzt ist die 1.000-Euro-Prämie abgeräumt. Und das Erste, womit Sie rausreiten, ist ein Tweet, der sagt, Gießkannenprinzip zu Ende. Und man konnte den Stein richtig plumpsen hören, der Ihnen von der Seele fiel. Und man fragt sich, okay, mit welcher Strategie sind die eigentlich unterwegs?
Wir haben als Taskforce der Koalitionsfraktion unter anderem den Tankrabatt ja prüfen lassen. Das war der schnellste. Mhm. Die 1.000 Euro Entlastungsprämie war kein Prüfungsauftrag gewesen. Deswegen war die Taskforce nicht eingebunden. Mhm. Und ich hatte das in Ihrer Sendung auch gesagt, das war ein freiwilliges Angebot. Die zweite Kammer, der Bundesrat, hat das abgelehnt. Mhm. Und jetzt fragen Sie richtigerweise nach der Strategie.
Ja.
Und Friedrich Merz wird da immer kritisiert. Also wie ich Friedrich Merz kenne, geht es ihnen gar nicht um Friedrich Merz oder um die Union. Es geht wirklich darum, dass wir unser Land wieder fit machen. Wir haben in diesem Jahr Fußball-Weltmeisterschaft.
Friedrich Merz hat 2 Tage vorher gesagt, eins ist sicher, Gießkanne wird es nicht geben.
Und,
um 2 Tage später Gießkanne zu machen. Verstehen Sie, das ist das Thema.
Da kann ich Ihnen auch gerne den Hintergrund dazu sagen.
Ich habe
sagen.
Nie wir, gesagt, wir ihr haben, müsst alle mehr arbeiten und ihr arbeitet alle zu wenig oder seid faul.
Wir haben bis Freitag.
Und dann greift einer ins Archiv und holt alles raus, wo der Kanzler Leuten bescheinigt hat, dass sie alle zu wenig arbeiten. Also irgendwann muss man doch mal konsistent sein bei dem, was man tut. Um jetzt gleich nochmal weiterzukommen bei dem Thema Heizungsgesetz. Wie finden Sie eigentlich das neue Heizungsgesetz?
Das ist sehr gelungen.
Sehr gelungen?
Sehr gelungen, ja.
Das finden Sie sehr gelungen?
Das ist sehr gelungen.
Wo ist der Unterschied zu Robert Habeck?
Erstens schaffen wir es, nicht in den Heizungskeller rein zu regieren, sondern uns gelingt es, dass die Menschen frei entscheiden dürfen. Das hat im Übrigen dazu geführt, dass nach Verkündung der Eckpunkte zu diesem neuen Gesetz die Wärmepumpe um 35% einen höheren Absatz gefunden hat. Zweitens machen wir uns unabhängig von fossilen Energieimporten, weil wir eine Biogasquote und eine Bioölquote einführen. 60.000 Arbeitsplätze in Deutschland werden dadurch geschützt. Wir werden grüne Moleküle dabei haben. Und wir sehen vor allem mit der Zusage, dass wir die Förderung aufrechterhalten, anders als Robert Habeck das beispielsweise bei batterieelektrischen Fahrzeugen getan hat, dass der kontinuierliche Abruf der Heizungsaustausche stattfindet. Okay. Deswegen ist es sehr gut.
Also es ist sehr gut. Ich lese Ihnen nur mal vor, Presse, was für ein Stümperwerk. Kollegen von Bild, die sonst eher tendenziell freundlich über Sie berichten. Kaum umsetzbar, überkompliziert, unklare Vorgaben. Was das Ministerium da fabriziert hat, versteht kein normaler Mensch mehr. Die Leute haben ein Recht darauf, dass sie endlich ein klares Heizungsgesetz haben. Nennen Sie gut?
Das ist aus dem Interview mit dem Chef des Normenkontrollrats.
Lutz Göbel.
Wenn Sie das Gutachten des Normenkontrollrats sehen, dann sehen Sie, dass unser Gebäudemodernisierungsgesetz eine Entlastung von über 7 Milliarden Euro zugunsten der Bürger und der Unternehmer auf den Weg bringt, dass wir eine 1:1 Umsetzung der Gebäuderichtlinie von der EU auf den Weg bringen. Sie, also das eine, was der Vorsitzende des Normenkontrollrates sagt in diesem Interview, deckt sich nicht mit dem Gutachten, den Herr Göbel unterschrieben hat als Normenkontrollrat selbst.
Okay, Beispiel, wenn ein Vermieter in einem Wohnhaus eine neue Öl- oder Gasheizung einbaut, dann soll er künftig die Hälfte der Kosten für Netzentgelte, CO2-Preis und Biokraftstoff tragen müssen.
Ja.
Wer berechnet das? Da brauchst du einen eigenen Energieberater nur noch für die Heizung.
Naja, das ist wirklich Quatsch, Herr Lanz, weil wir wissen...
Die Hälfte der Kosten für Netzentgelte, CO2-Preis und Biokraftstoff. Ja. Wenn Sie Vermieter sind, drehen Sie durch, wenn Sie sowas hören.
Nein, das ist Quatsch und das sagen uns auch die Vermieter, weil wir bereits jetzt eine CO2-Aufteilung haben, die teilweise 70:30 ist. Also wir werden da sogar reduzieren auf 50:50. Die Netzentgelte werden ausgewiesen in den Rechnungen. Was wir aber nicht wollen, ist den Menschen, den Vermieter vorzuschreiben, was sie und wie sie zukünftig heizen. Und das ist eine fundamental andere Politik als die vorher gemacht wurde. Im Übrigen hatten wir das versprochen im Wahlkampf, das Habecksche Heizungsgesetz abzuschaffen.
Genau.
Und diese grüne Delle bei den Wärmepumpen, die sehen wir bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz haben.
Ich habe noch einen schönen Satz für Sie. Wenn dieser Entwurf so bleibt, sind die Chancen in Karlsruhe, dass das durchgeht, ziemlich gering. Von wem ist der?
Das hat ein ehemaliger Kollege von uns von der Klimaunion aufgeschrieben, der sich ausschließlich auf den Artikel 20a fokussiert, der aber weder den Heilmann Schutz des Eigentums sieht, noch gleichzeitig das Sozialstaatsprinzip. Die Verfassungshäuser haben das geprüft. Es gibt keinen renommierten Verfassungsrechtler, der diese Aussage stützt.
Okay, dann habe ich, wenn Sie den in Zweifel ziehen, habe ich noch einen für Sie. Die FAZ, sehr seriöse Zeitung, sind wir uns einig. Die sagen, in Regierungskreisen kursieren Gutachten, die davon ausgehen, dass dieses Gesetz in seiner jetzigen Form mit, ich zitiere, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesetzeswidrig ist.
Die Gutachten kenne ich nicht. Wir haben in den Eckpunkten diese Gutachten nicht vorliegen gehabt. Mhm. Beide Verfassungshäuser, sowohl das Innenministerium als auch das Justizministerium, haben das auf den Weg gebracht. Ich verstehe die ganze Aufregung, dass man, wenn man vorher mit Verbotspolitik versucht, etwas auf den Weg zu bringen, scheitert, augenscheinlich. Dass wenn wir jetzt Freiheit in den Gebäudebereich reinbringen, dass diejenigen, die das damals eingeführt haben und hochgejubelt haben, sich jetzt die Augen reiben und wundern, dass wir 35% mehr Wärmepumpen mit unserem Weg verkaufen. 35% mehr Wärmepumpen.
Eine Sache noch ganz kurz. Sie haben da so eine lustige Biotreppe eingebaut.
Biotreppe, Bioquote,
die vorschreibt sozusagen, wie hoch der Anteil an Biokraftstoffen, Heizöl, was auch immer da sonst.
Ja, bei Neuinstallierten.
Ich habe nur zwei Fragen dazu. Erstens, wie überprüfen Sie das? Und zweitens, woher kommt das gute Zeug?
Erstens überprüft das der Schornsteinfeger. Die Verträge gibt es jetzt schon. Es gibt jetzt schon 10% beigemischte Biogase. Und zweitens, das kommt aus Deutschland. Wir haben 60.000 Arbeitsplätze. Wir exportieren aktuell Biogase. Vertrauen Sie nicht auf unsere heimische Landwirtschaft. Vertrauen Sie nicht auf die deutsche Ingenieurskunst in diesem Bereich. Electricity only wird nicht funktionieren. 80% unserer Energie sind Moleküle. Wer sich von Molekülen verabschiedet, verabschiedet sich von der deutschen Industrie. Das wird es mit dieser Koalition nicht geben.
Okay, Herr Banaschak, jetzt Sie. Ich höre
mich, hat das gerade an einer Stelle ein bisschen ratlos gemacht, weil der Zusammenhang, also nicht alles, was zeitgleich passiert, besteht ein Zusammenhang. Der Grund, warum der Absätze von Wärmepumpen und Elektroautos hochgegangen sind, sind nicht die Eckpunkte des Gebäudemodernisierungsgesetzes, sondern die Erfahrung der Menschen, dass wir wieder einmal in einer fossilen Energiekrise uns befinden und die Kosten für Öl und Gas massiv in die Höhe gehen. Das ist der zentrale Grund, warum Menschen sagen, ich kaufe mir eine Wärmepumpe, weil ich spare damit Geld. Es sind noch nicht diese Eckpunkte. Und das Interessante ist doch, wir haben es ja gerade wieder gehört, dass das Motiv hinter diesem Gebäudemodernisierungsgesetz ist kein rationales, sondern ist die Erfüllung des Versprechens, alles, was nach Habeck und nach Grün aussieht, riecht oder stinkt oder klingt oder was auch immer, muss weg. Auf dem Ministeriumsaccount, nicht auf dem CDU-Account, auf dem Ministeriumsaccount des Wirtschaftsministeriums war ein Sherpick, das Habecksche Heizungsgesetz wird abgeschafft. Das haben die dann nach einer Zeit runtergenommen, weil es selbst für Katharina Reiche zu unseriös war, diese Verknüpfung aufzubauen. Und was wir gerade erleben ist, die Menschen sehen, wir sind in einer fossilen Energiekrise. Die Abhängigkeit von Gas und Öl macht uns nicht nur Probleme beim Klimaschutz, sondern treibt uns in die Hände von Autokraten und führt zu massiven Anstiegen auf der Rechnung, also weniger Geld im Portemonnaie. Und was ist die Botschaft der Bundesregierung? Die Botschaft der Bundesregierung ist, die Freiheit im Heizungskeller besteht darin, dass ihr euch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wieder Gas- und Ölheizungen einbauen könnt. Und den Klimaschutz erledigen wir dadurch, dass sündhaft teure Biomethangase, die es nicht in der entsprechenden Verfügbarkeit in den nächsten Jahren geben wird, bezahlen wir es. Und dafür halten wir die Gasnetze vor und finanzieren ein System, das keine Zukunft hat. Also es ist von vorne bis hinten irrational. Und das ist die Kerndefinition von Ideologie. Vollkommen unbeeindruckt von der Realität, das durchzuziehen, was man mal in sein Programm geschrieben hat. Und das ist das Gegenteil von dem, was 2022 passiert ist, als die damalige Bundesregierung mit den Grünen an vielen Stellen das Gegenteil von dem gemacht hat, was sie vorher ins Programm geschrieben hat, weil sie gesagt haben, die Realität ist eine andere und das führt dazu, dass wir etwas anderes machen müssen. Und das ist doch das, was die Leute so wahnsinnig macht. Ihr treibt das, ihr zieht es durch, obwohl man sieht, es passt nicht zur Welt und es passt nicht in diese Zeit.
Und ich meine, wenn einer weiß, was passiert, wenn man Dinge einfach ideologisch durchzieht, dann ja wohl Sie, Eva Quadbeck. Wie schaut denn das politische Berlin da drauf?
Also tatsächlich mit Kopfschütteln. Das, was Habeck damals zu Beginn der Ampelkoalition vorgelegt hat, war sicherlich ein Gesetz, das so nicht ging. Da habe ich auch Zuschriften von Menschen bekommen, die normalerweise, haben sie gesagt, normalerweise würde ich die Grünen wählen. Jetzt bin ich heilfroh, dass die FDP dieses Gesetz gestoppt hat. So. Also Zuschriften haben wir damals bekommen, weil Habeck mit seinem Gesetz damals tatsächlich übers Ziel hinausgeschossen ist. So wie das Gesetz dann entschärft worden ist als Gebäudeenergiegesetz, fand ich, war es nicht so schlecht. Es war schon praktikabel und man muss auch sagen, dass die Union damals in der Opposition mit ihrer Kritik wirklich komplett übers Ziel hinausgeschossen ist und mit dem einen oder anderen Unionsabgeordneten, mit dem man spricht, der gibt das dann auch hinter vorgehaltener Hand zu, dass man da übers Ziel hinausgeschossen ist und dass es eben schwer ist, tatsächlich ein Gesetz zu machen, das funktioniert und den Anspruch erfüllt, dass die Leute nach und nach auf Wärmepumpen umstellen. Ja. Und Herr Lanz, Sie haben ja die zwei Schwachpunkte dieses Gesetzes angesprochen, nämlich wie soll das gehen, wenn man für Mieter Heizungen einbaut und wie soll das gehen, diese Stufen einzuhalten, wo es eben die Energie, diese Bioenergie nicht in dieser Verfügbarkeit gibt.
Es ist auch interessant, dass Sepp Müller sagt, es kommt alles aus Deutschland. Ja. Ich habe neulich die Bundeswirtschaftsministerin gehört, gehört glaube ich auch zu ihrer Partei. Katharina Reiche, ne, ist noch in ihrer Partei.
Selbstverständlich.
Weil die sagte, das Zeug kommt alles aus der Ukraine.
Ich war überrascht. Das kann eine Möglichkeit sein, auch aus der Ukraine. Das kann eine Möglichkeit sein, dass aus der Ukraine zuliefern, das stimmt.
Und das heißt, ein Land, von dem wir gar nicht wissen, ob es in 5 Jahren noch existiert, ist sozusagen jetzt die letzte Hoffnung für die Energiewende in deutschen Heizungskellern.
Die Ukrainer verteidigen sich und sie werden ihr Land auch erhalten.
Sie verstehen, was ich meine, ne?
Und,
das ist nicht wirklich belastbar, so etwas zu sagen.
Nein, wissen Sie, ich finde, wenn, dann sollten wir schon mit Fakten handeln. Also es wird ja auch der Eindruck erweckt, es wäre nicht ausreichend Masse da. Es gibt kein einziges Gutachten in Deutschland, welches uns nachweist, dass es nicht ausreichend Biomasse gäbe, dass es nicht ausreichend Biogas gäbe. Dagegen gibt es 5 von renommierten Forschungsinstituten, unter anderem Fraunhofer, unter anderem Deutsche Biomasseforschungszentrum und andere, die uns ausdrücklich nachweisen, wir haben ausreichend da. Zweitens, wenn Sie sagen, wir wollen weiterhin die Gasleitungen drin haben, dann erklären Sie mir bitte, wenn Sie die Gasleitung nicht mehr drin haben wollen, was wir mit dem industriellen Bäckermeister, der das grüne Molekül braucht, auch weiterhin, wie wir den grünen Molekül zur Verfügung stellen wollen. Darauf haben Sie keine Antwort. Und drittens, und das finde ich in der Debatte halt auch, das ist eine wohlfeine Berliner Diskussion, reden Sie bitte, ich wohne in einem Block mit Vermietern, wenn Sie eine Wärmepumpe in einen Block installieren wollen. Sie haben unter Ihrer Regierung eine höhere Modernisierungsumlage eingeführt. Das heißt, derjenige, der eine Wärmepumpe als Vermieter installiert, wird den Mieter deutlich mehr belasten als eine Aufteilung Gas-, Netz- und CO2-Kosten. Deutlich mehr. Ich finde, das ist eine wohlfeile Diskussion. Lassen Sie uns gerne bei den Fakten bleiben. Wenn Sie mir ein Gutachten vorbringen, welches es nicht gibt bis zum heutigen Tag, dass es zu wenig Biogas gibt, dass es zu wenig Bioöl in Deutschland gibt, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Alles andere können wir uns gerne im Plenum und in der Diskussion unterhalten, aber das entbehrt jeglicher Realität.
Okay, dann schauen wir uns das mit dem gegebenen Abstand dann einfach nochmal an, Herr Banaschak, weil wir Sie heute hier haben. Wo funktioniert eigentlich das Grünen-Bashing in Sachen Heizungsgesetz im Osten noch am besten?
Ich nehme insgesamt wahr, dass sich da viel in den letzten Monaten getan und verändert hat. Ich hatte jetzt, Sie haben es angesprochen, ich habe seit einigen Monaten ein Regionalbüro in Brandenburg an der Havel. Und das ist sozusagen Keimzelle.
Ist das Büro hier?
Das ist das Büro auf der Ritterstraße in Brandenburg an der Havel, genau.
Und was ist das Fenster in den Osten? Sie haben gesagt, das ist mein Fenster in den Osten.
Der Begriff kommt...
Ich fand das ein interessantes Bild, weil bei Ihnen als Grüner gehe ich davon aus, dass es dreifach verglast ist. Das heißt, Sie hören ja gar nicht, was da draußen passiert.
Der Begriff kommt vom Vorsitzenden der Grünen dort in Brandenburg an der Havel. Weil er, also die Genese dieses Projekts ist ja, wir sind 2024 in Brandenburg aus dem Landtag geflogen. Und an vielen Stellen sind die Strukturen weggebrochen, ähnlich wie in Thüringen. Und als wir nach der Bundestagswahl dann entschieden haben, dass wir als Grüne wirklich jetzt einiges tun müssen, um im Osten eine relevante Kraft zu bleiben, habe ich mich gefragt, was kann ich eigentlich tun, und habe mich dann an die Brandenburger gewandt und gesagt, ich könnte mir vorstellen, ein Teil meiner Ressourcen, ich bin ja Duisburger, mein eigentliches Wahlkreisbüro, mein Wahlkreis ist im Duisburger Norden, zu euch zu verlegen, was haltet ihr davon? Und die waren da erstmal sehr offen und dankbar, und dann ist dieses Büro entstanden.
Das Fenster in Osten.
Das Fenster in Osten, genau, weil ich kann es ja offen sagen, ich bin ja kein Brandenburger. Ich bin Westdeutscher durch und durch, ja, ganz tief im Westen aufgewachsen, ist jetzt auch eine Strukturwandelregion. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Duisburg und Brandenburg an der Havel. Beides Stahlstandorte, beides Orte, an denen das Wasser eine große Rolle spielt, aber natürlich trotzdem unterschiedliche historische Erfahrungen. Und für mich ist das Büro, in dem ich regelmäßig jetzt bin, wo ich in der Stadt Veranstaltungen mache, wo ich mich mit den, weiß nicht, mit dem DLRG treffe, mit dem neuen Oberbürgermeister, eine Chance, nicht repräsentativ, weil es gibt ja nicht den Osten, der überall gleich ist, aber eine Chance, ein Stück Lebensrealität in unserem Land auch für mich zu erfahren und in meine politische Arbeit einzubringen. Und da ist dieses Bild vom Fenster in den Osten.
Ja.
Man kann sich daran jetzt sozusagen ewig abarbeiten.
Nein,
aber
will man doch gar nicht.
Der Punkt ist natürlich
viel Mauer drumherum, habe ich vorhin schon gesagt. Das wirkt so ein bisschen abgeschlossen. Das zweite Erkenntnisproblem, das ich damit habe, ist, Sie machen das in Brandenburg, jetzt sind aber die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Da haben wir noch Landtagsfraktionen, und ich tue alles dafür, dass das so bleibt. Deswegen bin ich in den nächsten Monaten fast wöchentlich in einem der beiden Wahlkämpfe
unterwegs.
Und sagen
dann so schöne Sätze wie, hier geht's nicht um irgendeinen Safari-Tourismus, sondern nach dem Motto, jetzt fahren wir mal in den Wilden Osten und danach reiten wir wieder zurück. Safari-Tourismus. Wissen Sie, wie das klingt?
Das war ein Begriff von Martin Debes aus dem Stern.
Ja.
Das war nicht Selbstzuschreibung, sondern ich habe im letzten Sommer mich entschieden, dass ich diese klassische Sommertour, die Politiker machen, nicht dort mache, wo alle schon als Applaus warten, also weiß nicht, Heidelberg, Freiburg, Köln und Münster, sondern ich war insbesondere dort, wo wir bei den letzten Wahlen so zwischen 1,5 und 3% geholt haben. Und habe das bewusst auch als Westdeutscher als eine Art Lernreise angelegt. Das heißt, ich habe versucht, Termine zu machen, die mir helfen zu verstehen, wo kommt jetzt auch die Skepsis uns gegenüber her und wo kommt es eigentlich her, dass wir da gerade ja in Sachsen-Anhalt 41% in der Umfrage für eine rechtsextreme Kraft haben. Und dann haben einige gesagt, ach ja schön, jetzt kommt mal wieder ein Wessi und der fährt durchs Land. Und das ist, da ist dieser Begriff des Safari-Tourismus entstanden. Und mir geht es jetzt gerade darum,
deswegen diese strukturelle Arbeit. Fenster in den Osten, Safari-Tourismus, das klingt alles wie wahnsinnig weit weg und sehr exotisch. Lanz, da gucken wir jetzt mal drauf.
Was ist denn die Alternative, wenn wir die Situation haben, dass wir in 2 von 5 Ostländern, wenn ich Berlin mal rausnehme, nicht mehr im Landtag vertreten sind? Das heißt, da brechen Strukturen weg. Büros werden geschlossen. Ehrenamtliche müssen auffangen, was vorher Hauptamtliche geleistet haben. Überall wird beklagt, dass Politik sich aus dem Alltag der Menschen zurückzieht. Überall wird gewünscht, dass sie präsent ist. Was mache ich dann? Ich überlege, wie kann ich diese Präsenz erzeugen? Und wie kann ich Präsenz jenseits von Wahlkämpfen erzeugen, indem ich an einem Ort, an dem die Grünen nicht mehr so stark vertreten sind, ein Büro aufmache. Okay. Eine Mitarbeiterin ist da unterwegs, ich bin da, morgen laufe ich mit in Brandenburg an der Havel bei der Teamstaffel und vorher, die Geschichte würde ich gerne einmal erzählen, bin ich auf einem Bauernhof, wo es um Biogas, um Biomasse und um Biomethan geht, weil letztens in Rathenow, wo ich eine Abendveranstaltung gemacht habe.
Können Sie zusammen machen dann?
Ist ja, gerne, na, absolut.
Kann ja schon mal
morgen Nachmittag, ich nehme dich mit. Ja. Und wie ist dieser Termin entstanden? Ich war vor einigen Wochen in Rathenow, da fand parallel zu meiner Veranstaltung eine AfD Kundgebung auf dem Marktplatz statt und wir hatten, weiß nicht, 85 Leute bei der Veranstaltung und da sagte mir jemand, Felix, hier sind Leute mit Trecker. Und jetzt haben wir eine eigene Erfahrung mit Treckern vor grünen Veranstaltungen aus der Zeit der Bauernproteste und des Agrardiesels und die schöne Erfahrung war, die Leute waren da und haben gesagt, Herr Banaschak, wir würden gerne mit Ihnen über einen inhaltlichen Konflikt, den wir mit den Grünen haben, zur Biomassennutzung sprechen, sind deswegen hier und ich habe gesagt, super, lassen Sie uns das Gespräch doch fortsetzen bei Ihnen auf dem Hof und morgen findet der Termin statt und deswegen Fenster in den Osten sagt eigentlich nur, das ist sozusagen die Keimzelle dafür, dass wir an Orten sind, an denen wir in den letzten Jahren zu wenig waren.
Wie kommt das?
Und das Ziel ist, dass wir im Herbst in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern klar in die Landtage einziehen. Und ich glaube daran, dass es uns gelingen wird.
Wie kommt das im Osten an?
Ich finde, das ist ein richtiger Weg. Bündnis 90, die Grünen haben ja auch in ihrem Parteinamen einen ganz wichtigen Begriff für uns Ostdeutsche, nämlich Bündnis 90. Ja. Und mit den Menschen gemeinsam ins Gespräch zu kommen, kann nie verkehrt sein. Das hilft nicht nur für den Erkenntnisgewinn für den ein oder anderen politischen Prozess in Berlin, sondern zeigt auch der anderen Seite, dass warum man als, ich muss jetzt Grüne nicht verteidigen, aber warum man als Grüner...
Können Sie sich das vorstellen, wenn ich jetzt auf Ihre Krawatte heute gucke?
Dass ich zu den Grünen wechsle, das glaube ich nicht.
Also auch wenn der Schwarz-Grün?
Ich finde nichts und muss auch nichts ausschließen hier heute.
Das könnten Sie sich vorstellen.
Wir haben dafür im Deutschen Bundestag meines Wissens nach keine Mehrheit, Stand heute.
War das ein Fehler, die Grünen so hart runterzubügeln von Söder vor der Bundestagswahl?
Ich persönlich hätte mir gewünscht, wenn wir mehr Auswahlmöglichkeiten gehabt hätten. Das war aber nicht möglich gewesen. Und das liegt wahrscheinlich auch am Bashing, was wir vorher gemacht haben. Das war nicht richtig.
Das war fast eine Liebeserklärung, haben Sie gemerkt, ne?
Ich brauche keine Liebeserklärung bei Herrn Banaschak machen, weil ich habe großen Respekt vor den Grünen, weil sie in ihrem Parteinamen noch Bündnis 90 tragen. Ich würde mir tatsächlich öfters wünschen, dass sie das in ihrer Partei auch öfters mal leben. Aber das, by the way, aber das ist der Bündnis 90 ist für uns Ostdeutsche auch als CDU immer ein starker Partner gewesen, bürgerbewegte Bürgerrechtler, die kommen aus einer Bewegung. Nochmal, die wünsche ich mir manchmal mehr. Aber das ist ein starkes Signal und das müssen wir auch mehr tun. Den Volk aufs Maul schauen, hat Martin Luther gesagt. Und das kann niemanden schaden.
Sie haben gerade gesagt, Herr Banaschak, man muss an Orte hingehen, wo grünen Politiker eigentlich nie sind. Sind Sie deswegen jetzt in Playboy gegangen? all Ihre Vorgängerinnen ja meist haben das ja nicht gemacht. Aber Sie?
Ich habe das gemacht, ja. Und ich bin genauso in der Super Illo.
Aber in Playboy, das fand ich ganz bemerkenswert. In der Super Illo.
Ja, das war natürlich eine Abwägung. Der Hintergrund war, dass wir nach der Bundestagswahl ja eine Sache festgestellt haben. Nicht nur, dass wir insgesamt nicht das erreicht haben, was wir wollten, sondern dass bei unserer Partei, aber insgesamt, das Geschlechterverhältnis ziemlich auseinandergegangen ist. Ja, also junge Frauen wählen überwiegend Linke, vielleicht noch Grüne, SPD. Junge Männer wählen an erster Stelle gerade die AfD. Zumindest bei der Bundestagswahl war das so. Das ist auch im Osten nicht anders als im Westen. Ich habe mir das alles so genau angeschaut.
Das ist das Foto, ja?
Ist das Foto.
Das heißt, Sie haben genau. den Knopf absichtlich noch mal ein
ich
bisschen
Ich habe den Knopf nicht absichtlich
gemacht. Haben Sie doch erzählt.
Das war bei der Heute-Show,
Herr Lanz. Habe ich doch gehört.
Ich will nur,
das heißt, so überzeugen Sie junge Männer, zu den Grünen zu kommen, ja? Ist das das Angebot?
Ich will auch keine jungen Männer davon abhalten, die Grünen sympathisch
zu machen. Ich fand das interessant. Sie waren in letzter Zeit auf so vielen feministischen Demonstrationen unterwegs.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wie das zusammenpasst. Mhm. Wissen Sie, also auf der einen Seite sozusagen der schmusige Feminist von den Grünen und auf der anderen Seite dann eben Zentralorgan für nackte Kanonen, das sozusagen sein Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass man seit Jahren im Grunde Frauen, die nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleidet sind, ausbeutet.
Und das ist ja genau die Abwägung gewesen. Lassen Sie mich die Abwägung gerne erklären, weil...
Kleiner Widerspruch.
Nein, das ist ein Spannungsfeld, das ist klar.
Weil, ja, genau.
Und ich würde jetzt auch ich will den Playboy jetzt nicht feministischer malen, als er ist. Ich habe lange überlegt, ist das das richtige Signal? Und ganz offen gab natürlich auch ein paar Menschen bei mir in der Partei, die gesagt haben, wie kannst du nur? Nur umgekehrt haben einige natürlich auch nicht nur das Bild sich angeguckt, sondern auch den Text dazu gelesen. Und das war ein Interview, wo ich über Gewalt gegen Frauen, den Playboy, eigentlich nur wegen der Interviews.
Das war ja
Herr Lanz, Sie können das jetzt total lächerlich machen, aber wenn Sie das durchlesen, dann ist das ein Interview.
Ich habe es gelesen,
wo ich Gewalt gegen Frauen thematisiere, wo ich den erstarkenden Antifeminismus thematisiere, wo ich mich an Männer richte, aber versuche, zwei Dinge miteinander zu verknüpfen. Nämlich erstmal ein Wohlwollen und ein Anerkennen davon, dass gerade Männer, junge Männer, auch mit eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten zu tun haben. Also Suizidraten bei Männern deutlich überdurchschnittlich. Männer behandeln ihre psychologischen Probleme weniger, weil sie glauben, dass das mit dem Bild, was sie erfüllen müssen von Stärke und Härte und so weiter, nicht zusammenpasst. Das heißt, ich habe mich versucht, so an Männer zu wenden, und ja, das ist die Hauptzielgruppe des Playboy, dass man erstmal sagt, okay, die Grünen haben mich auch im Blick. Und dann habe ich aber dabei nicht aufgehört, sondern gesagt, Jungs, wir haben ein Problem. Es kann nicht sein, dass die Zahlen von Femiziden steigen und nicht runtergehen. Dass wir dieses Problem noch haben. Und deswegen habe ich im Playboy das Gleiche gesagt, wie ich auf so einer Demo sagen würde. Und das ist doch eigentlich das, was wir mehr machen müssen. Also wenn ich jetzt nur in ultrafeministischen Zirkeln mich mit anderen gegenseitig darin bestärke, dass wir ein Problem haben und dass das dringend mal angegangen werden muss, aber nicht in die Räume gehe, wo vielleicht auch Leute das lesen, die zum ersten Mal sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ja, wie soll man denn gesellschaftlich da weiterkommen?
Der Satz,
soll ich jetzt nur in der Taz und im Freitag und wo auch immer über Gerechtigkeitsfragen sprechen, oder wäre das nicht besonders spannend, das in der Welt und in der Bild zu tun? Und genau das ist die Herangehensweise, die ich habe. Und zu glauben, dass wir gerade den Luxus hätten, als Grüne oder als Demokratinnen und Demokraten insgesamt, jetzt so eine Auswahlliste von 5 Medien zu machen, wo wir sozusagen frei von moralischen Dilemmata sind, und dann fliegen uns die Herzen schon wieder zu, das ist doch absurd.
Das klingt ja so, als würden Sie sozusagen das Weltanschauliche, das, was den Grünen immer unterstellt wird, dieses Hochmoralische, würden Sie jetzt hinter sich lassen wollen und sich neu erfinden. Das ist doch die Idee dabei.
Mir geht es nicht um die Abkehr von Moral. Politik ohne Moral ist Wahrnehmung wertlos. Gesagt. Aber es gibt eine Unterscheidung zwischen Moral und Moralin.
Und richtig. Und das Moralinsaure, das den Grünen gerne unterstellt wird, das wollen sie sozusagen loswerden. Ich nehme Ihnen das deswegen nicht so ganz ab, weil ich dieser Tage über ein Interview gestolpert bin, das Sie Thilo Jung gegeben haben. Und da gab es einen interessanten Moment. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Da gab es einen Moment, vielleicht sollten wir den mal zeigen, ist um die Frage... Wehrpflicht, ja oder nein? Grüne sagen selbstverständlich Wehrpflicht. Und dann kommt die Frage. Nee,
das sagen wir nicht.
Nein, aber
wir sagen
Landesverteidigung.
Wir sagen, genau, wir behaupten nicht wie die Linkspartei, dass das alles nur eine Illusion ist, dass unsere Sicherheit angegriffen ist, sondern wir brauchen auch bei der Bundeswehr nicht nur Geräte, sondern auch Menschen, die diese Geräte bedienen. Und wir sind anders als die Regierung aber der Auffassung, dass Menschen sich dafür freiwillig entscheiden sollen. Und ich bin sehr irritiert davon, mit welcher Stümperei beispielsweise dieses Wehrdienstgesetz umgesetzt wurde und Menschen dann erfahren haben, Männer bis 45 müssen sich irgendwo melden, bevor sie 3 Monate ins Ausland gehen. Und ich weiß genau, auf welche Stelle Sie hinaus wollen.
Lass uns die doch einmal kurz anschauen. Gerne. Es kommt zu folgender Situation und dann passiert etwas sehr Interessantes. Die Frage und dann die Antwort.
Ihr seid auch dafür, dass es mehr Soldaten bei der Bundeswehr gibt?
Ja.
Was sagst du?
Also wir halten es für notwendig. Es ist eine extrem bedrückende Realität, aber ich halte sie für notwendig.
Jetzt gibt es viele vielleicht grüne junge Männer, also Wähler, junge Männer, die grün wählen und so weiter, ja. Fernsehen, sagen hier, Felix, du hast recht, ich gehe da zur Bundeswehr, verpflichte mich. Was sollen die machen, wenn es einen AfD-Verteidigungsminister gibt? Dem dienen?
Dann können sie immer noch desertieren.
So.
Ja, das ist eine juristisch falsche Aussage gewesen. Ich habe da einen Begriff benutzt, das wurde mir gut im Nachhinein erklärt, der dazu führt, dass sogar Menschen mich jetzt angezeigt haben. Worum es mir geht, ist, es gibt Möglichkeiten, erstens legal aus der Bundeswehr auch wieder auszuscheiden, wenn man eine veränderte Überzeugung hat. Und zweitens, es gibt vor allem Konzept der inneren Führung, nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht von Soldatinnen und Soldaten,
ja, ist schon klar,
verbrecherische Befehle nicht umzusetzen und sozusagen ja die das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zum Grundgesetz nicht abzugeben, sondern zu leben.
Mir geht es nicht um das Juristische darin, sondern mir geht es sozusagen um das Politische. Das heißt, würden Sie das Land verteidigen?
Ich habe vor 20 Jahren mich entschieden, den Kriegsdienst zu verweigern und habe stattdessen Zivildienst in der Altenpflege gemacht. Und ich denke sehr intensiv darüber nach, ob ich, wenn ich jetzt heute 18 wäre, die Entscheidung anders treffen würde. Ja,
ist würden Sie sich zur Bundeswehr melden, wenn wir plötzlich in der Situation sind, dass wir das Land verteidigen müssen?
Ich würde
klare
nicht,
Frage.
Ich bin jetzt in einer anderen Situation, aber ich würde es nicht ausschließen, dass das auch...
Warum sind Sie in einer anderen Situation, Herr Banaschak?
Weil ich hoffe, dass ich gerade andere Teile oder an anderen Stellen dazu beitragen kann,
nochmal,
dass wir erstens gar nicht in diese
Frage,
Situation kommen.
Es kommt zur Situation, dass Deutschland angegriffen wird. Und damit müssen wir ja im Moment rechnen. Würden Sie sagen, ich wäre bereit, das Land zu verteidigen?
Ich wäre bereit, dieses Land zu verteidigen. Und ich weiß, dass es ganz viele bei uns gibt. Menschen, weiß nicht, Ende 40, die ihren Grundwehrdienst nachholen, den sie damals abgelehnt haben, aus genau dieser Überzeugung heraus. Und worum es mir an dieser Stelle
geht. Sie würden es aber dann nicht tun, wenn der Verteidigungsminister von der AfD käme.
Herr Lanz, das sind doch alles, und die Diskussion, die Thilo Jung da mit mir geführt hat, ist doch eine, die vollkommen von dem ablenkt, worum es gerade geht.
Nein.
Meine Aussage war, lassen Sie mich das bitte sagen, niemand soll sich in der aktuellen Situation, wenn er der Überzeugung ist, dass deutsche Sicherheit gerade bedroht ist und die europäische, durch Russland insbesondere, davon abhalten lassen, am Ende zu sagen, ich gehe auch zur Bundeswehr, ich mache meinen Wehrdienst, wenn ich davon überzeugt bin, weil man befürchten muss, dass irgendwann eines Tages die AfD Teil einer Bundesregierung ist. Erstens ist mein komplettes Engagement darauf ausgerichtet, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und zweitens ist klar, wenn ein AfD-Verteidigungsminister Befehle geben würde, wären die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit grundgesetzwidrig. Und es ist das Konzept der inneren Führung in der Bundeswehr. Zentrale Lehre aus dem Nationalsozialismus, also aus der Instrumentalisierung von Menschen im Militär für verbrecherische Zwecke.
Sie unterstellen die ganze Zwecke. Zeit Dinge. Sie unterstellen
ich
die ganze
weiß,
Zeit Dinge.
Herr Lanz, wir sind uns uneinig darüber, wie sehr...
Es kann doch nicht sein, dass die AfD
in einer Traditionslinie zum Nationalsozialismus steht. Ich gehöre nicht zu denen, die die AfD als normale Partei sehen, die nur ein paar komische Ansichten hat. Ich glaube, dass diese Menschen, dass diese Partei die Demokratie in ihrem innersten Kern aushöhlen und verbrecherische Ziele verfolgen möchte. Und wenn gerade Menschen die Sorge haben, dass sie als Soldaten, als Polizisten, als Lehrerinnen und Lehrer instrumentalisiert werden für diese faschistische Agenda, dann muss man sagen, unser Grundgesetz sieht genau vor, dass ihnen das nicht passiert. In Sachsen-Anhalt steht gerade tatsächlich zur Diskussion, ob demnächst AfDler, also Rechtsextreme, die Verfügungsgewalt über Polizei, Justiz und Bildungswesen haben. Mir macht das riesige Sorgen und ich werde alles in den nächsten Wochen dafür tun, dass das nicht passiert. Aber ich möchte, dass wir uns auch mit der Perspektive einmal auseinandersetzen. Welche Konsequenzen ziehen wir denn daraus, wenn es uns nicht gelingt, das zu verhindern? Und dass man aber in einer solchen Situation sagt...
Thilo Jung stellt die ja nicht einfach so, sondern die stehen gerade bundesweit bei 30%. Wir müssen uns doch über solche
Szenarien
Gedanken machen.
Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt Business as usual? Na gut, dann ist halt nicht mehr Boris Pistorius, sondern Tino Chrupalla Verteidigungsminister. Und dann kämpft demnächst halt die deutsche Bundeswehr nicht mehr an der Seite der Ukraine. Oder dann steht Deutschland nicht mehr an der Seite der Ukraine, sondern dann wird eventuell Russland in einem Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Und dann sollen die Soldaten sagen, na gut, wenn der Verteidiger das jetzt
will. Wir verteidigen unser Land, wenn es der Verteidigungsminister ist, der ihnen gefällt. Und wenn er von der AfD kommt, dann sagen wir, okay, dann lassen wir Deutschland einfach, überlassen wir den Russen.
Vielleicht einen kurzen Satz dazu. Ich würde grundsätzlich in der
Lage, die wir im Moment haben, in den Umfragen, die wir im Moment haben, davor warnen, dass man alles über die AfD definiert, wozu man genau. Ja und Nein sagt, wozu man bereit ist oder nicht bereit ist, sondern ich glaube, man muss total grundsätzlich sagen, wozu man steht. Und das wäre auch für die Parteien total wichtig, sagen, was sie wollen und es nicht immer nur über der Folie machen und die AfD, die uns hier bedroht, weil da machen sich alle viel kleiner, als sie sind, wenn sie das tun.
Ich habe auch eine Frage geantwortet. So. In der Situation. Ja. Ja. Ich will das einmal deutlich machen.
Sie haben sich da vielleicht eine Falle locken lassen, aber deshalb wollte ich davor warnen, dass man das akzeptiert als Situation, dass die AfD hier als böse Bedrohung über uns allen steht und wir definieren unsere ganze Politik und unser ganzes Leben nur noch daran, was passiert, wenn die AfD vielleicht Macht bekommen könnte.
So, und jetzt letzter Punkt, und der ist tatsächlich wichtig. Frage an Sie, Herr Barnaschak, mit der Bitte um kurze Antwort. Gibt es Einwanderung in unser deutsches Sozialsystem?
Sie spielen sicherlich auf die Situation an, die Frau Baas im Deutschen Bundestag hatte. Und ich will zu Ihrer Verteidigung sagen, dass die Formulierung...
Sie müssen Sie nicht verteidigen. Frage Sie, gibt es Einwanderung ins deutsche Sozialsystem?
Es gibt zwei Phänomene. Es gibt auf der einen Seite Einwanderung aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Menschen aus der Ukraine, die fliehen gerade vor den Bomben Wladimir Putins, die dann im Sozialsystem trotzdem sind. Also die nicht sich eigenständig finanzieren können, sondern auf Sozialleistungen angewiesen sind. Da würde ich den Begriff Einwanderung in die Sozialsysteme nicht benutzen, weil es klingt, als wäre das sozusagen das Ziel der Einwanderung. Was wir aber auch erleben, und da würde ich sagen, das weiß Bärbel Baas genauso wie ich, wir sind beides Menschen aus Duisburg, dass es beispielsweise im Rahmen von EU-Freizügigkeit durchaus auch einen sozusagen missbrauchsartigen oder einen missbräuchlichen Bezug von Sozialleistungen gibt, der unter anderem sozusagen der Ausgangspunkt der Migrationsbewegung ist. Also Menschen, die, insbesondere Sinti und Roma, die in Bulgarien und Rumänien aus bitterster Armut kommen und in der Perspektive, selbst wenn sie von irgendwelchen Kriminellen ausgebeutet werden, die den Sozialstaat mit ausnutzen, es trotzdem ein besseres Leben in Gelsenkirchen, Duisburg oder Hagen ist. So, und wenn man das als Einwanderung in die Sozialsysteme beschreiben möchte, weil das sozusagen da direkt miteinander verbunden ist, ist eine andere Situation. Deswegen sage ich, ich möchte Bärbel Baas an der Stelle ein bisschen zur Seite springen. Es war eine Frage von einem AfD-Abgeordneten, der ja im Prinzip impliziert hat, alle Menschen, die gerade nach Deutschland kommen, tun das, um den Sozialstaat auszunutzen. Und das ist in meiner Wahrnehmung eine Verhöhnung des Leids, das Menschen dazu bringt, nach Deutschland zu kommen.
Es gibt keine Einwanderung, es war genauso pauschal in Sozialsysteme.
Deswegen habe ich das in dieser Formulierung gerade nicht wiederholt. Ich wollte nur einmal, ich weiß, dass Bärbel Baas genauso wie ich die Situation in Duisburg kennt und auch in anderen Teilen sagen, vielleicht sollte man ihr jetzt auch nicht
vollkommene
Weltfremdheit unterstellen.
Genau, deswegen überrascht das ja auch so, weil die Duisburgerin Bärbel Baas noch vor einem Jahr, ich glaube bei den Kollegen im Stern war es, von Sozialleistungsmissbrauch und mafiösen Strukturen gesprochen hat, denen sie als Arbeitsministerin den Kampf ansagen wollte. Was hast du erlebt, Sarah? Gibt es das?
Naja, und es steht sogar im Koalitionsvertrag, Also, dass man die Einwanderung in den Sozialstaat und die Anreize zurückdrängen will. Also, darauf haben sich ja geeinigt, Also, das ist Konsens, deswegen ist das erstaunlich und auch die Zahlen sprechen dagegen. Und ja, es gibt faktisch eine Einwanderung in den Sozialstaat und da muss man differenzieren. Es gibt Menschen, die kommen gezielt oder werden angelockt, um hier Sozialleistungen zu beziehen. Und dann gibt es viele Menschen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen und sind dann am Ende auch im Sozialstaat und zwar langfristig. Also bei den Syrern eben auch die Hälfte schon seit 10 Jahren jetzt, seit 2015, seit bald 11 Jahren. Das heißt, also da ist nicht die Motivlage gewesen, da gehen wir hin, weil es da Bürgergeld gibt. Aber am Ende die Entscheidung, ich habe vor dem Film jetzt zum Bürgergeld auch einen Film zur Migration gemacht. Und die Entscheidung dann, wieso gehen wir bis nach Deutschland, ist schon auch, weil wir Menschen aufnehmen mit großzügigen Sozialleistungen und gleichzeitig nicht so engmaschig kontrollieren.
Sarah, du sagst, ich war da sehr lange unterwegs, monatelang, habe zu dem Thema recherchiert, durch viele Probleme angeschaut. Du sagst, die Reaktionen auf die Doku haben mich wirklich schockiert. Warum?
Also mein Ansatz ist immer, und das ist jetzt mittlerweile der 18. Film, den ich gemacht habe in den letzten Jahren. Also ich war viel unterwegs im Land, gerade für diese Reihe Am Puls. Und mein Ansatz ist immer zu verstehen, wie ist es eigentlich? So, also völlig, ich folge den Zahlen und versuche zu verstehen, wie ist es? und will herausfinden, wo sind die Probleme im System. Und ich mache zum ersten Mal die Erfahrung, wenn ich Probleme im System und diesmal im Sozialsystem benenne, eine enorme emotional getriebene Empörungswelle abbekomme, also Hass von links, ich kenne auch Hass von rechts, der ist genauso hässlich, also Hass ist immer hässlich, kann ich sagen. Mich erstaunt das, weil für mich das Thema und auch viele im System, weder rechts noch links ist, sondern wenn wir einen Sozialstaat wollen, der für die da ist, die ihn wirklich brauchen, dann müssen wir ihn so gestalten, dass er nicht von denen ausgenutzt wird, die ihn missbrauchen. Und das sind mehr, als die Zahlen hergeben. Und deswegen war es uns so wichtig, mal hinter die offiziellen Zahlen zu leuchten. Was mich aber auch erstaunt hat, ich habe auch sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ja, ich finde immer, also ich habe Hass abbekommen, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Zuspruch abbekommen von vielen Menschen, die gesagt haben, danke, dass sie den Mut haben, das so zu zeigen. Wir nehmen das so wahr, jetzt haben wir es mal gesehen. Mhm. Und ganz erstaunlich, die dritte Kategorie sind Menschen, die selber im Jobcenter-System arbeiten, haben mir viele geschrieben und die sind völlig ungerührt. Da ist gar keinerlei Emotion, weil die einfach sagen, das war ausgewogen, so ist es. Da war keinerlei Emotion. Ne? Das ist die Emotion, die kommt nur von der Seite, wo das Menschen triggert, weil sie es vielleicht nicht sehen wollen, nicht wahrhaben wollen, nicht erleben wollen und nicht sehen wollen. Aber diejenigen, die das kennen, die sind ungerührt. Also da realitätsnahe, ausgewogene, faire Berichterstattung.
Ich finde, Sarah, es gibt eine Zahl, die so interessant ist, wenn man mal dieses System verstehen will. Und deswegen ist es so gut, dass ihr das gemacht habt. Und wir werden auch gleich ein paar Ausschnitte zeigen, wo das dann noch klarer wird. Auch im Gespräch mit Jobcenter-Mitarbeitern, mit Leuten, wie du sagst, ganz ungerührt sagen, dass das ein sich selbst erhaltendes System ist im Wesentlichen. Dass auch darauf angewiesen ist, dass es sehr viele Leute gibt, die nicht in Arbeit kommen, weil ansonsten kannst du den nicht mehr in Maßnahmen bringen. Wenn es keine Maßnahmen mehr gibt, dann schaffst du nicht quasi selber. Das ist wirklich bitter. Und es fällt auch das Wort Sozialindustrie in dem Zusammenhang, was ich auch ein hartes Wort finde. Es gibt eine Zahl, die im Grunde ganz viel erklärt. Und die fällt auch hier häufig in der Sendung. Dann kommt immer als Argument, es gibt nur 1% Totalverweigerer. Was immer so klingt wie, wir haben da kein Problem. Sondern es gibt eine ganz kleine Zahl von Menschen, die wollen wirklich nicht, aber so what? Keine große Sache. Du sagst, der Grund, warum es diese Zahl gibt, ist ein ganz bestimmter. Und den versteht man erst, wenn man hinter die Kulissen blickt. Wie läuft das?
Genau, das ist, also ich würde sagen, eine politische Nebelkerze zu behaupten, es gäbe nur 1% Totalverweigerer. Wieso haben wir nur 1% Menschen oder Bürgergeldempfänger, die so hart durchsanktioniert werden, dass es am Ende, dass sie wirklich eine komplette
in der Statistik als Totalverweigerer
geführt werden? Genau. Das liegt daran, dass wir ein Sanktionssystem haben, das unfassbar komplex ist. Und es wird mit der Grundsicherung ein Ticken einfacher. Da kann man ein Ticken einfacher, ein bisschen härter sanktionieren. Ein Systemwechsel ist es nicht. Aber aktuell und ist es so, dass man, also ich möchte, das würde zu lange dauern, das Ganze ist, also, aber man muss einladen, dann muss man nochmal einladen, dann einladen mit Rechtsbelehrung, dann anhören, dann dagegen vorgehen. Und in den Jobcentern sagen sie mir alle, ich kümmere mich lieber um die 60-70%, die ansprechbar sind und mitmachen, bevor ich diesen ewig aufwendigen bürokratischen Weg gehe. Am Ende zahlen wir dann von Steuergeldern die Anwälte, die gegen die Belehrung vorgehen. Das ist so mühsam, das mache ich nicht.
Und ganz am Ende, so habe ich das verstanden, muss dann auch noch gegeben sein, dass der Job, den der ursprünglich als letzten abgelehnt hat, der muss ganz am Ende dieser ganzen langen Kette immer noch da sein.
So ist es aktuell. Das wird mit der Einführung der Grundsicherung auch wieder geändert. Wahnsinn. Aber so ist es aktuell. Und deswegen haben Sie mir den Jobcentern auch gesagt, die Grundsicherung war in Wahrnehmung vieler Jobcenter-Mitarbeiter im Grunde der Weg ins bedingungslose Grundeinkommen. Und ich finde, wenn man das Bürgergeld war der Weg ins bedingungslose Grundeinkommen. Und ich würde sagen, wenn man das politisch oder gesellschaftlich will, dann kann man das auch machen. Dann muss man es aber so benennen und auch so klar benennen. Ja?
Aber du sagst, Sarah, das ist ein ideologisches Ding. Also im Grunde ist der politische Wille nicht da, zu sagen, wir sanktionieren wirklich bei Menschen, die sich verweigern, sondern wir gestalten das so aus, dass es am Ende so bürokratisch, so kompliziert ist.
Ja, so zugespitzt würde ich es dann nicht formulieren, weil es gibt unterschiedliche politische Willen. Ich glaube, wenn man Sie beide dazu fragt, welches System wäre gerecht, das werden Sie beide sehr unterschiedlich darauf antworten. Und das sieht man auch an dem Unterschied zwischen Grundsicherung und Bürgergeld. Aber wir haben auch, und da muss man nach Karlsruhe schauen, Bundesverfassungsgericht gibt Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht, die auch dazu führen, dass das System heute so ist, wie es ist. Trotzdem bietet auch das wieder einen gewissen Spielraum. Also es muss nicht genau so sein. Man muss aber mal sagen, es gibt seit Hartz IV, und das fand ich ganz interessant, in der Doku hat mir einer, der Experte ist, weil er seit 40 Jahren das System ausnimmt, gesagt, es war immer gut, nur zu Hartz IV, da war es kurz unangenehm. Ja? Also der hat gesagt, das war die Zeit. Seit Hartz IV gibt es an die 300 Rechtsänderungen, nicht immer gesetzlich, aber unterschiedliche Verordnungen, Gerichtsurteile, Anpassungen. Mhm. Und das zeigt, wir haben hier ein unfassbar komplexes System, das am Ende nicht mehr gerecht ist. Und dass auch die Jobcenter-Mitarbeiter, die sagen mir, jetzt haben wir schon 50% in unserem Job, ist reine Verwaltung, reine Belegarbeit. Ja? Okay. Da vermitteln wir weder Jobs noch Maßnahmen, sondern machen reine Bürokratie. So. Deswegen würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, der politische Wille ist völlig frei. Wir haben auch rechtliche Regeln, mit denen wir uns selber teilen und beinstellen.
Mir ist ein Satz von dir hängen geblieben, bevor wir jetzt gleich den Mann sehen, der 40 Jahre sich einfach sozusagen verweigert hat, was unvorstellbar ist. Du sagtest, du bist selber Juristin, sogar promovierte Juristin. All diese Gesetze sind von Menschen gemacht und deswegen können Menschen sie auch wieder ändern.
So ist es.
Ganz einfache Sache. Wir schauen uns einmal diesen Fall an. Man muss den einmal gesehen haben, um irgendwie mal darüber reden zu können. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Bitte schön.
Nach der Lehre wurde ich mal kurz arbeitslos und stellte fest, ups, du kriegst ja ohne zu arbeiten doch eine ganze Menge Geld. So schlecht ist es ja gar nicht. Außerdem, beim Arbeitsamt war eine Meldefrist von einmal in 3 Monaten. Und wenn ich in 3 Monaten mal 2 Stunden gewartet habe, dann waren das für mich die bestbezahlten 2 Stunden.
Er hat eine kaufmännische Ausbildung, war immer mal wieder angestellt und hat es so geschafft, sich fast ununterbrochen den Anspruch auf das deutlich lukrativere Arbeitslosengeld zu sichern. Und nur kurz in damals Hartz IV abzurutschen. 1.750 Euro bekommt er aktuell.
38 Stunden nur auf den Hintern sitzen vom Computer und für der Leistungsdruck im Nacken.
War es jedes Mal der Druck, der Sie dann hat aufhören lassen? Oder?
Nö, nee? Die Lustlosigkeit. Kein Bock mehr. Und die Krankenkassen zahlen 76, 78 Wochen Krankengeld, das sind 70-80% vom Nettolohn. Und die habe ich dann gerne mitgenommen und Anfang nächsten Jahres gehe ich in die Altersrente.
Das heißt, Sie haben bewusst sich 76 Wochen krank schreiben lassen,
ja.
Obwohl Sie ja. nicht krank waren?
Ja.
Wie schwer ist das, einen Arzt zu finden, der das mitmacht?
Ich glaube, ich war guter Schauspieler auf kleiner Bühne. Es hätte in keinem anderen Land der Welt so funktioniert. Weder in Holland, Schweiz, Dänemark oder wo auch immer. Kompliment und Dankeschön an deutsche Staat.
Das ist kein Einzelfall.
Nee, und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie oft es das gibt. Ne? Also die Form von Betrug. Also der taucht in der Statistik, also jetzt, ne, das ist jemand, der seit 40 Jahren unser Sozialsystem ausnimmt in verschiedensten Facetten und Formen. Und der gehört nicht zu den 1% Totalverweigerern. Ne? Der taucht in dieser 1%-Zahl, die immer propagiert wird, nicht auf. Wie viele es davon gibt, wissen wir nicht. Wie viele es gibt, die Bürgergeld beziehen und nebenbei Schwarzarbeiten, wissen wir nicht. Wie viele es gibt, die falsche Angaben machen, wissen wir nicht. Schätzungen zufolge, und das ist das, was mir im Jobcenter Land auf, Land ab gesagt haben, 30-40%. Das ist, ne, wird mir jetzt auch vorgeworfen, keine belegte Zahl, habe ich auch nie behauptet, aber das ist das, was man, wenn man mit Jobcenter-Mitarbeitern spricht, das, was ihre Lebenserfahrung und Arbeitserfahrung ist.
Sozusagen gefühlte Statistik aus der gelebten Wirklichkeit
heraus. Weil es offiziell nicht erfasst wird. Mhm. Wir kommen, also wir haben ja auch in dem Film, wir haben alle 404 Jobcenter angefragt. Wir haben alle 404 Jobcenter angeschrieben und haben gefragt, Sie können uns das offiziell sagen, wie groß der Betrug ist oder auch inoffiziell. Wir haben auch die Möglichkeit gegeben, uns inoffiziell zu antworten, aber geantwortet haben an der Zahl 12, sodass wir mit der Befragung am Ende nichts anfangen konnten. So. Also wir haben versucht, Zahlen selber zu erfassen, die es nicht gibt, aber keine Antwort.
Sarah, weil er gerade sagt, sowas geht auch in der Form nur in Deutschland. Wie läuft es denn in anderen Ländern?
Also einmal gibt's, ich war beispielsweise in Polen auch, da ging es mir um die Frage, wieso arbeiten in Polen so viel mehr Ukrainerinnen als in Deutschland. Damals hatten wir noch, das war vor 2 Jahren, in Deutschland waren 70% der Ukrainer und Ukrainerinnen im Bürgergeld. Heute sind wir bei 50%, also es hat sich auch verbessert, muss man auch mal sagen.
Ja, das ist immer noch nicht gut.
Weit entfernt von gut. In Polen waren damals gute 70-80% in Beschäftigung, also außerhalb von Sozialleistungen. Und da ist es also eine ganz simple Antwort. Und es ist egal, wohin wir schauen. Nicht ganz egal. Es gibt auch Länder, die haben auch hohe Sozialleistungen, aber die sanktionieren und kontrollieren dann stärker. Und in Polen sind einfach die Sozialleistungen viel geringer. Und da haben mir die Ukrainerinnen auch gesagt, wir sind darauf angewiesen, uns zu organisieren. Und dann mach jetzt ganz praktisch, ne? Dann machst du das so, dass du das eine immer die Kinder der anderen von der Schule abholt, den Nachmittag übernimmt, die anderen können arbeiten und so organisiert man sich dann. Das heißt, wenn das System dieses Rundum-Paket nicht anbietet, dann kann das ja auch gar nicht angenommen werden. Und dann muss man sich anders organisieren. Und wir haben nach meiner Einschätzung auch den Fehler gemacht und gesagt, wir wollen erstmal Sprachkurse, erstmal qualifizieren. Und völlig übersehen und verkannt, dass Sprache lernen und ankommen und integrieren auch im Job stattfinden kann. Und dass ich sehr wohl im Vormittags in der Boutique irgendwie Pullover zusammenlegen kann, im Gespräch mit Kolleginnen die Sprache lerne, erarbeite und dann nochmal ganz anders ankomme.
Warum machen wir das nicht wie Dänemark? Dänemark sagt, wer nicht auftaucht beim Amt, ist offensichtlich nicht bedürftig. Und dann gibt es auch nichts mehr.
Genau. Das ist ehrlich gesagt die eine der vielen Fragen, die ich auch gerne die Bundesarbeitsministerin gefragt hätte, die aber für ein Interview nicht bereit war, weil das nichts kostet. Das ist ganz simpel. Also einfach die Beweislast umzukehren. Ne? Wir sanktionieren gar nicht, sondern wer was möchte, muss sich melden. Und wer sich nicht meldet, ist offensichtlich nicht bedürftig und bekommt dann auch nichts. Und wir haben ja selber auch den Gedanken, jemand, der im Bürgergeld ist oder dann in der Grundsicherung ist, der soll auch aktiviert werden. Also man soll gar nicht, es gibt ja, muss man auch sagen, viele Menschen, die über Generationen auch im Bürgergeld sind. Ich war beispielsweise in Thüringen und da haben mir die Sozialarbeiter, mit denen ich unterwegs war, gesagt, wir kennen teilweise die Eltern und die Großeltern. Ja, das heißt, das ist auch also gelernte Arbeitslosigkeit, so brutal das klingt. Weil wenn man den Wert auch von Arbeit und von Teilhabe in der Gesellschaft nicht vorgelebt bekommt, kann das dazu führen, dass man genau da drin bleibt.
Wahnsinn. Fred Göken taucht in der Dokumentation auf, ehemaliger Vermittler am Jobcenter in Bremen. Vielleicht schauen wir uns den noch einmal kurz an. Das ist sehr interessant, wie er dieses System beschreibt, auch die Offenheit, mit der er es macht. Wir hören mal kurz rein.
Bei wie vielen Menschen haben Sie den Eindruck, egal was ich hier anbiete, der will weiter vom Staat leben? So?
Also das schockt zwar jetzt diese Aussage, aber ich gehe davon aus, und das ist im Jobcenter eigentlich ein offenes Geheimnis, 30-40% machen keine wahren Angaben. Also die Motivation der Leute, die ist im System drinnen zu bleiben. Und jetzt müsstest du ja eigentlich anfangen zu sanktionieren.
Wieso können Sie aktuell nicht viel härter sanktionieren?
Früher bin ich zur Leistungsabteilung rüber und gesagt, pass mal auf, XY meldet sich nie, stellt mal die Leistung ein und dann kommt der schon. Dürfen wir nicht mehr machen.
Weil?
Ja, weil es rechtlich eben nicht in Ordnung ist. Wir bringen uns ja um mit unserem Recht, ne?
Arbeitet er da noch?
Also sie haben sich geeinigt und er bekommt bis Ende des Jahres sein Gehalt weitergezahlt, ist aber aktuell, also er arbeitet da nicht, also nicht indem er da wirklich antritt. Ja.
Jemand, der sich offenbar keine Illusionen mehr macht über das System. Es ist wirklich ein harter Befund, ne, von einem Jobcenter-Mitarbeiter.
Fred Göken hatte mir geschrieben, ich hatte schon mal einen Film gemacht mit der Frage, wer sind unsere Arbeitslosen? Und daraufhin hatte er mir geschrieben, sie waren sehr nah dran an der Realität, aber es ist noch viel schlimmer. Kommen Sie mal bei mir vorbei. Und der Spur bin ich gefolgt, wie auch anderen Spuren. Auch der Mann, den wir gerade gesehen haben, der seit 40 Jahren das System ausnimmt, der hatte mir auch geschrieben auf meinen Aufruf hin. Das heißt, dass es uns in diesem Film auch gelungen ist, hinter die offiziellen Zahlen zu blicken und so nah an die Realität zu kommen, liegt daran, dass mir sehr, sehr viele Menschen geschrieben haben und auch vertraut haben.
Felix Banaschak heute hier ist, weil wir über Duisburg gerade gesprochen haben. Ihr wart auch unterwegs in der Dortmunder Nordstadt. Ähnliches Thema, insbesondere Zuwanderung aus Südosteuropa. Wir schauen einmal kurz rein, wie einer, den ihr dort getroffen habt, das erklärt. Und dann sollten wir noch mal einen Satz darüber verlieren, wie dieses ganze System funktioniert. Aber so beschreibt er den Sozialstaat Deutschland. Schauen Sie mal.
Sie sind aus Bulgarien?
Ja.
Und seit wann sind Sie in Deutschland?
Ja, ich bin in Deutschland 16 Jahre jetzt.
16 Jahre. Ja. Und hier ist besser?
Ja. Bulgarien immer scheiße.
Und hier?
Ist Deutschland ist super. Bürgergeld Deutschland immer bezahlen. Kindergeld alles.
So, wie läuft dieses System, Sarah, in kurzen Worten?
Also es gibt, Sie hatten das vorhin angesprochen, Menschen, die das System hier kennen, die Menschen aus Rumänien, Bulgarien anwerben für kurze Zeit hier auch nur geringfügig offiziell beschäftigen. Da gibt es Arbeitsverträge. Und wenn man dann sogar ein Jahr lang arbeitet, kommt man ins Bürgergeld und ist dann auch, wenn es Partner gibt, wenn es Kinder gibt, eine Bedarfsgemeinschaft. Und das heißt, dann sind die Menschen langfristig, dauerhaft, haben sie einen Anspruch auf Unterbringung, auf Heizung, auf das Bürgergeld an sich und alles drumherum.
Mhm. Herr Banaschak, letzte Bemerkung für Sie. 13,3 Milliarden, das ist die Zahl, die wir nur für Syrer, Afghanen und Ukrainer jedes Jahr als Staat bereitstellen, weil sie sich irgendwie in diesem System auf eine Art eingerichtet haben. Und das ist auch die Stärke der Reportage, dass sie auch zeigt, dass tatsächlich viele Menschen bedürftig sind. Denen muss man auch helfen. Aber denen helfen wir dann für mein Empfinden auch nicht genug. Genau. Also die lassen wir dann häufig in Situationen, die eigentlich unerträglich sind. Aber wenn man sich so eine Zahl mal anschaut, 13,3 Milliarden nur für diese drei Gruppen, das ist doch eigentlich jemandem, der sich hier immer wieder anhören muss, du bist die arbeitende Mitte und ab kurz über 60.000 Euro bist du bereits im Spitzensteuersatz, das ist dem doch echt nicht mehr zu erklären.
Also ich habe die Doku ja auch gesehen und heute nochmal mit meinem Jobcenter-Leiter in Duisburg telefoniert, um nochmal zu hören, nimmst du das auch so wahr, nimmst sie das auch so wahr. Ich glaube, es gibt, und das ist in der Doku ja auch angedeutet, jetzt sind gerade die Ausschnitte, die das andere zeigen, ja. Und was er sagt, was mir alle sagen, ich habe mich da in vielen letzten Jahren mit befasst, es gibt halt beides. Und die politische Diskussion der letzten Jahre leidet ein bisschen darunter, dass je nachdem, was man sozusagen im politischen Programm hat, mal den einen Teil besonders betont und mal den anderen. Und die einen sehen dann nur die Betrüger und die anderen sehen die so wirklich aktiv mitarbeiten und tun, und die gibt es eben auch. Es gibt auch Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die hier hinkommen und in Deutschland Jobs machen, die kein gebürtiger Deutscher machen möchte. Das ist alles Teil der Realität. Trotzdem ist es so. Und deswegen, das würde ich sagen, haben wir unterschätzt. Wenn ich das ganz offen sagen darf, haben wir unterschätzt.
Okay, finde ich gut,
das Ungerechtigkeitsempfinden zwischen denen, die sagen, ich arbeite hier extrem viel und komme knapp über die Runden und ich erlebe, es gibt andere, die das tun. Und denen ist dann egal, ob das 1% Totalverweigerer in der Statistik sind, ob das 10% sind, ob das ein Drittel ist. Weil das Problem ist ja, dass gerade die, die selbst mit wenig Geld über die Runden kommen, genau in den Vierteln ja leben, in denen sie teilweise in ihren eigenen Wohnhäusern Nachbarn haben, die ihnen das berichten. Und das macht was mit Leuten. Und das nicht zu sehen, das darf uns nicht passieren. Und umgekehrt, wenn ich das einmal sagen darf, ich bin mal unter anderem aus Protest gegen Hartz IV, weil das hier gerade ein bisschen, ich würde sagen, glorifiziert wird, mal zu den Grünen gekommen, weil ich aus einer Familie komme, die Arbeitslosigkeit und auch dieses System Hartz IV von innen kennt. Und ich habe gesehen, was es mit Menschen macht, die auch Jahre, Jahrzehnte hart gearbeitet haben. Und dann ist halt Wirtschaftskrise, dann geht die Firma halt pleite. Und nach einem Jahr Arbeitslosengeld 1 landet man in einem System, wo man plötzlich sich als Bittsteller wahrnimmt und wo viele Menschen das Gefühl haben, vielleicht auch welche, die hier zusehen, das bin ich nicht. Ich bin niemand, der hier irgendwem auf der Tasche liegt. Mein Vater war alleinerziehend mit mir, meiner Schwester. Der hatte mal Arbeit und mal nicht, aber Langeweile hatte der nie. Und plötzlich landet man in einem System, das einen pauschal erstmal mit Misstrauen begegnet. Und aus diesem Motiv, da wieder Gesellschaft zu verbinden, ist das Bürgergeld entstanden. Ich will das einmal zur Herleitung sagen. Und ja, ich habe unterschätzt, ich persönlich, vermutlich andere bei uns auch, wo trotzdem die Sprengkraft liegt in der Gesellschaft, wenn es gleichzeitig diese Fälle gibt. Und dann ist die Statistik das eine und die Wahrnehmung das andere. Genau. Und man wird die Legitimation für das Gesamtsystem, Grundsicherung, Bürgergeld, wie auch immer wir das Kind am Ende mal nennen, nur dadurch aufrechterhalten, dass man da eingreift, wo es wirklich auch teilweise bandenmäßig missbraucht wird. Und das ist die Situation im Ruhrgebiet. Das zeigt sich dann nicht nur in dem, was beim mit der Grundsicherung passiert. Das sind auch Zustände auf der Straße, die die Nachbarschaften in den Wahnsinn treiben. Und da nicht naiv zu sein, das Bild auch zu sehen, ist das eine. Und zu sehen, der Großteil der Menschen, die sich da als Kundinnen und Kunden beim Jobcenter melden, bemühen sich darum, aus dieser Situation wieder rauszukommen, weil so luxuriös ist es am Ende nicht.
Genau, da will ich Ihnen zustimmen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir das System ändern, damit es für Menschen, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie Ihren Vater, wie für Alleinerziehende, für Menschen, die hart arbeiten und unverschuldet auch temporär dann in Arbeit, dafür ist das System da. Und damit es dieses Versprechen hält und damit wir das schaffen, müssen wir es abstellen, dass es in der Form, und das ist eine massive, ne? Es ist eben, Sie haben gesagt, es ist beides, ja, und es sind auch viel mehr Menschen, die es brauchen, als die es missbrauchen. Das gehört ganz wichtig dazu. Aber mit der 1%, mit diesem Märchen von 1%, haben wir sehr lange so getan, als ob alle in diesem System darauf angewiesen sind. Und das ist nicht so. Und gerade, damit wir dieses System, und ich bin stolz auf, mir ist dieser Sozialstaat wichtig, ja, deshalb habe ich diesen Film gemacht, weil er mir so wichtig ist. Aber dann müssen wir dafür sorgen, die Fehler im System zu verändern.
Also lohnt sich sehr, die Reportage noch einmal anzuschauen. Gibt es in der ZDF-Mediathek. Danke allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.